die Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden. Und deswegen muss man ihn einfach mal ausprobieren. Und ich finde jedenfalls, er gehört zu den Pilzen, der unbedingt auch mal probiert werden sollte.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind wieder für euch im Wald unterwegs. Ja, das sind so die letzten herbstlichen Tage hier. Das Laub ist schon so fast vollends von den Bäumen heruntergefallen und schmückt den Boden mit wunderbar leuchtenden Farben. Also es ist hier wirklich wunderschön, hier durchzulaufen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich einerseits mich, Sebastian, hallo. Und andererseits natürlich wieder die Pilzlegende, der Pilzexperte, der Pilzberater, wie er sich gerne selber bezeichnet. An meiner Seite ist natürlich mal wieder Wolfgang Bivour. Hallo Wolfgang.
Ja, hallo.
Ja, wir sind mal wieder für euch im Wald unterwegs. Beziehungsweise wir sind natürlich nicht nur für euch im Wald unterwegs, sondern wir sind natürlich im Wald unterwegs, weil wir gerne im Wald unterwegs sind. Und wir hoffen, dass wir jetzt zum Ende der Pilzsaison noch ein paar schöne Pilze finden. Es ist momentan nicht mehr so die große Pilzschwemme. Die Myzele sind so langsam aufgebraucht. Hier und da findet man noch ein Exemplar. Und das hoffen wir natürlich auch, euch präsentieren zu können. Also alles, was wir natürlich finden, wird fotografiert. Und dann könnt ihr uns natürlich auf Instagram gerne folgen. Sucht uns einfach mal Pilzpodcast, dann findet ihr es. Auf jeden Fall. Und da könnt ihr dann die Bilder, die ich hier machen werde, euch mal anschauen. Darüber hinaus würden wir uns natürlich weiterhin auch freuen, wenn ihr uns euer Feedback schickt. Also sendet eure E-Mails an info@pilzpodcast.de, so wie ihr es bis jetzt ja auch so schön gemacht habt. Also wir haben da sehr, sehr viele Vorschläge bekommen. Ein paar schöne Inspirationen, die wir auf jeden Fall demnächst auch aufgreifen werden. Und zu einigen Themen da sicherlich auch noch mal ein paar Sachen zu bereden haben werden. Also schickt uns da weiterhin eure Ideen. Wie gesagt, E-Mail-Adresse schreibe ich euch natürlich auch unten nochmal in die Folgenbeschreibung rein. Ja, und dann geht's jetzt auch los. Was haben wir denn da?
Hier ist eine Birke. Das ist ein Birkenpilz.
Okay, na gut.
Ein Birkenpilz. Der hat schon seinen Zenit überschritten. Ich mache mal hier ein Kreuz. Wenn da noch ein bisschen wächst, geht das auch auseinander.
Das ist ja interessant. Also für euch jetzt da draußen vielleicht ganz interessant, was wir jetzt hier gerade gemacht haben. Wir haben jetzt hier einen etwas älteren Birkenpilz gefunden, der zum Mitnehmen zu alt ist einfach. Ne, das schmeckt nicht mehr. Und Wolfgang, was Wolfgang jetzt gemacht hat, der hat mit dem Taschenmesser oben auf dem Hut ein Kreuz gemacht.
Ja, das mache ich immer, wenn ich so eine alten Latschen sehe, die bei anderen noch unvernünftigerweise in den Korb wandern, und wenn da so ein Kreuz drauf ist, dann wird der Pilz allmählich unansehnlich, und das Kreuz schadet dem nicht, aber er kann dann stehen bleiben oder wird hoffentlich stehen bleiben und kann seine Sporen noch ausstreuen.
Und das heißt, wenn der Pilz jetzt noch weiter wächst, dann wird das Kreuz auch sichtbarer?
Ja, klar. Also wenn ihr da mal so einen Pilz seht, der ein Kreuz auf dem Buckel hat, dann kann es sein, dass ich das gewesen bin.
Ja, oder wenn die Leute, die das jetzt gehört haben, alle nachmachen werden.
Ja, das ist ja nicht verkehrt. Also den Pilz natürlich nicht richtig zerstören, damit er noch ein bisschen am Leben bleibt. Und dann ist das schon gut.
Da haben wir doch auf jeden Fall für das Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall was getan.
Wow. Sehen wir da.
Was ist das denn?
Hallimasch.
Ah, das ist alles Hallimasch?
Ja. Da muss man direkt mal hingucken.
Krass. Ich wusste gar nicht, dass der so auf Stämmen wächst.
Naja, der wächst.
Dass der wächst so an Stämmen.
Naja, an Holz. Er verzehrt ja Holz.
Ja.
Und oft an Stubben.
Krass.
Aber das ist ja hier eine super Kolonie. Ne? Ein ganzer Stamm mit Hallimasch. Das wäre jetzt auch noch eine schöne Möglichkeit, den Korb zu füllen.
Also man muss dazu sagen, für die Leute da draußen, wir haben hier also einen umgefallenen Baum. Eine Buche, würde ich mal sagen, oder?
Nee, das ist eine Eiche.
Eine Eiche, Entschuldigung. Und der komplette Stamm ist voll mit Hallimasch. Der wächst also auf dem Baum.
Und in langer Reihe, ne?
Also wir haben hier ungefähr, wie viele Meter sind das? 8 Meter oder so?
Ja, da hinten ist ja auch noch alles voll.
Mhm. Wow. Und die könnte ich jetzt alle essen, oder was?
Ja, ja. Hallimasch gilt als guter Speisepilz, selbst wenn es Personen gibt, die ihn offenbar nicht gut vertragen können. Aber das stellt sich ja dann bald heraus. Er ist rohstark giftig. Oder ja, giftig. Stark ist vielleicht übertrieben, aber er kann schon heftige Brechdurchfälle verursachen, wenn man ihn nicht ausreichend gart.
Was heißt ausreichend garen?
Naja, das Gift wird beim Kochen zerstört und man sollte ihn schon so 15 bis 20 Minuten gut kochen oder erhitzen. Mhm. Es wird in den Pilzbüchern immer empfohlen, den Hallimasch grundsätzlich abzukochen und das Kochwasser wegzugießen. Ich kann dem nicht so richtig folgen und ich kenne das auch seit Kindesbeinen nicht. Wir haben das also nie gemacht und auch diejenigen, die in meiner Nachbarschaft Hallimasch essen, machen das auch nicht. Und ich habe noch nie irgendwie gehört, dass es da Unverträglichkeiten gegeben hat. Allein die vielleicht die Personen, die ihn ohnehin nicht vertragen, was es eben gibt, wie ich schon sagte, da kann es durchaus vielleicht sein, dass diese Empfehlung daher rührt.
Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe immer nicht, wenn man sagt, das Kochwasser wegschütten.
Naja.
Das mache ich ja sowieso immer, wenn ich gekocht habe.
Naja, Pilze kocht man ja normalerweise nicht.
Ja. Ach so, du meinst jetzt, wenn ich ihn jetzt anbraten würde, würde ich das Fett dann weg?
Nein, nein. Vorher, also hier beim Hallimasch, wie gesagt, ich mache es nicht, empfehle es auch nicht groß, aber ich weise darauf hin, dass es bei empfindlichen Personen vielleicht besser sein könnte, ihn vorher abzukochen. Das heißt,
ach, okay,
aber
so meinst du das.
Kochen, das ist klar. Erst Kochwasser weggießen und dann in die Pfanne.
Okay.
Aber wenn man ein Pilzgericht hat und dann hat man vielleicht ein paar mehr und tut die in die Pfanne, dann platzen die Zellen und dann tritt ohnehin das Wasser aus. Denn Pilze bestehen zu 90% aus Wasser. Und dann schwimmen die ohnehin erstmal in der Brühe. Und wenn man das dann noch weggießt, dann gießt man ja auch Geschmacksstoffe weg.
Das stimmt, ja. Also wenn man Hallimasch probiert, auf den Magen hören. Wenn der Magen einem sagt, lieber nicht, also lieber erstmal in kleineren Mengen probieren. Und wenn der Magen dann sagt, das ist irgendwie nicht so meins, dann lieber nicht mehr essen.
Ja, das sollte man sowieso tun, wenn man also ihn bisher nicht gegessen hat. Einfach mal eine kleinere Menge und nicht gleich ein ganzes Kilo davon verdrücken.
Das sollte man ja wahrscheinlich sowieso nicht machen. Wenn wir ihn kurz beschreiben müssten.
Es ist ein Pilz, der meistens büschelig wächst. Mhm. An Holz.
Ja.
An Holzstuben oder wie hier auch mal ausnahmsweise auf so einem liegenden Stamm. Das habe ich in der Form auch noch nicht so gesehen, so wie das hier gerade zu sehen ist. Und Hallimasch ist eine Sammelbezeichnung für verschiedene Hallimasch-Arten. Es gibt ein paar Arten und die Hüte sind meist so geschuppt, braun, hell bis dunkelbraun, richtig. Man kann das schwer beschreiben jetzt für einen, der ihn noch nicht gesehen hat. Er würde ihn nach der Beschreibung nicht wiedererkennen. Also man muss schon sich mal im Buch den Hallimasch genau anschauen und dann vielleicht vergleichen, wenn man solche Pilze büschlich, die an Holz wachsen, findet. Denn da gibt es von den büschelig wachsenden Pilzarten noch eine ganze Reihe anderer, wie Schwefelköpfe, die auch giftig sind, oder Stockschwämmchen, guter Speisepilz, sparrige Schüpplinge, die gerne mit dem Hallimasch verwechselt werden, die zwar nicht giftig sind, aber leicht bitter sind. Also da hilft nur wirklich mal, sich die Art genau anzusehen und im Pilzbuch zu vergleichen.
Er ist so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, buschig, strauchig, würde ich auch sagen. Ne? Also es bei manchen sieht es so aus, als wenn der Stiel aus einer Stelle, also man hat so 3-4 Exemplare,
ja,
die so...
Ja, das zeichnet ja dieses büschelige Wachstum aus, wo man denkt, die kommen praktisch alle aus einem Strunk.
Ja.
So, das ist zwar nicht so, aber die sind schon getrennt, aber die wachsen sehr eng zusammen und oft in großen Büscheln. Die können aber auch auf Grasplätzen in Gärten oder so kommt es vor, dass sie direkt auf dem Rasen wachsen und dann auch oft einzeln. Das heißt aber dann, darunter ist irgendwo Holz, vielleicht auch Wurzeln von einem Baum im Garten, denn der Hallimasch lebt nicht nur von Totenholz, sondern ist ein fakultativer Parasit, der eben lebendes Holz und auch im Wurzelbereich angreift.
Das heißt, er kann einen gesunden Baum angreifen oder sind das dann schon Bäume, die geschwächt sind?
Naja, in der Regel sind es schon geschwächte Bäume, aber er kann auch junge Bäume über den Wurzelbereich angreifen. Ja, okay. Also er gilt als Forstschädling.
Er wird auch nicht so sonderlich groß im Durchmesser. Ne? Das waren jetzt, glaube ich, da war jetzt kein Exemplar dabei, was im Durchmesser mehr als 10 cm hatte. Eher so 7, 8 cm.
Ja, also das kann man gerade auch die Größe beim Hallimasch nicht so richtig festmachen. Denn es gibt ganz winzige und dann dabei auch ganz große. Also die können durchaus auch mal Hüte bis 15 cm entwickeln, aber das ist eher selten.
Okay.
Meistens sind die so bis 5 cm etwa.
Okay, das ist so die Durchschnittsgröße. Mhm. Und wie, also gibt es irgendeine besondere Art, ihn zuzubereiten? Ich habe ihn zum Beispiel selber noch nie gegessen. Ich weiß, dass meine Oma ihn öfter gegessen hat, aber ich war nie dabei. Deswegen habe ich keine Ahnung, was man da mit am besten macht.
Das ist natürlich auch ein Pilz für die Pfanne. Aber ich sagte schon, man muss ihn ausreichend und lange genug garen, damit die Giftstoffe zerstört werden. Man kann ihn dann aber auch ganz gut so sauer einlegen, so in Marinade oder auch dann in Gläsern einlegen, verschließen, in so Essigmarinade, ist auch ganz schön, mal für die Winterzeit. Er lässt sich natürlich auch trocknen, aber ich finde, er hat dann getrocknet nicht so ein speziell so großes Aroma, dass man ihn unbedingt trocknen müsste.
Wie ist er denn geschmacklich? Also wenn er nicht getrocknet ist, wenn ich ihn jetzt berate zum Beispiel.
Man kann natürlich nicht sagen, wonach er schmeckt. Dann muss ich sagen, er schmeckt nach Hallimasch. Ja?
Ja,
aber er ist geschmacklich einer der guten Pilze. Also er macht schon was her, wenn man so will. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit Steinpilzen oder mit Stockschwämmchen oder so. Oder krause Glucke.
Ja.
Aber die Geschmäcker sind Gott sei Dank verschieden. Und deswegen muss man ihn einfach mal ausprobieren. Und ich finde jedenfalls, er gehört zu den Pilzen, der unbedingt auch mal probiert werden sollte.
Es gibt ja auch Leute, die schwören auf den Hallimasch. Ne? Also es gibt ganz große Hallimasch-Fans, mehr oder weniger.
Ja, klar. Natürlich.
Hat er denn so einen eigenständigen Geschmack, dass ich ihn erkennen würde? Also wenn ich ihn natürlich schon mal gegessen habe, klar.
Naja, wie soll ich das beschreiben? Das kann man eigentlich nicht beschreiben. Wenn man Hallimasch öfter isst, dann prägt sich der Geschmack natürlich ein. Und wenn man dann mit verbundenen Augen in einem dunklen Lokal in einem Hallimasch vorgesetzt bekommt, erkennt man das vielleicht. Aber der normale Pilzesser wird das nicht merken.
Ja, aber so krause Glucke oder sowas erkennt man ja schon. Dass
die krause Glucke hat ja auch einen wirklich charakteristischen Geschmack. Das ist vielleicht so ausgeprägt beim Hallimasch nicht.
Ja.
Aber man erkennt ihn schon. Wenn man Steinpilze oder Maronen daneben hat, wird man schon den Hallimasch erkennen. Er hat auch eine etwas knorpeligere, also etwas festere Konsistenz als die Schlabberpilze, ne? Die Röhrlinge. Und schon dadurch unterscheidet er sich.
Wie ist es mit Schädlingsbefall?
Wie meinst du das?
Maden oder so? Schnecken?
Ja, na, Schnecken gehen an fast alle Pilze. Aber das ist bei der Menge, in der Hallimasch manchmal auftritt, eigentlich kein Problem. Natürlich gehen auch Maden hinein. aber das ist nicht so, habe ich nicht so oft beobachtet.
Aber da ist ja das Gleiche wie bei Schnecken. Man kann ja sehr wählerisch sein, weil er in den meisten Fällen in sehr großen Mengen zu finden ist. Eine Sache wollte ich dich noch fragen, weil mich da auch Leute nachgefragt haben. Und zwar, wie man eigentlich Pilzsachverständiger bzw. Pilzsachverständige werden kann. Das bist du ja?
Naja, gut, ich habe ja nun meine Prüfung schon zu DDR-Zeiten
klar
abgelegt. Darüber wollten wir vielleicht später mal sprechen.
Genau, was müsste man denn machen, um heutzutage Pilzsachverständiger zu werden?
Also erstmal muss man natürlich das Interesse überhaupt haben an den Pilzen. Und man sollte schon ein bisschen sich mit der Materie befasst haben, um auch zu wissen, okay, das ist was für mich. Na klar, wer kein Interesse hat an den Pilzen, wird sich darum nicht kümmern wollen. Und dann gibt es in Deutschland so ein paar, ich sag mal, Pilzausbildungsstätten, wo man einen Kurs belegen kann für Einsteiger und dann für Fortgeschrittene. Ich weiß es nicht genau, über eine Woche oder 14 Tage. Und dann kann man hinten am Ende auch eine Prüfung als Pilzsachverständiger oder Pilzberater ablegen. Bei uns im Verein machen wir das anders, weil wir haben jetzt keine Ausbildungsstätte. Wer soll das? Wir haben also nicht die Leute, die das jetzt machen könnten, zeitlich gesehen. Bei uns werden die Leute Mitglied oder können auch so mal bei uns reinschauen, die gerne Pilze sammeln und auch mehr Interesse an den Pilzen haben. Und dann gehen die also bei unseren Veranstaltungen mit zur Exkursion. Und das Pilzwissen wird im Laufe der Zeit vermehrt, auch im Eigenstudium, im Selbststudium sozusagen. Aber man muss dann, neben dem Selbststudium ist es zwar wichtig, aber braucht man immer jemanden, der ein bisschen mehr weiß.
Ein Mentor sozusagen.
Ja, damit man auch das, was man sich selber an Wissen angeeignet hat, auch anwendet bzw. auch bestätigt kriegt. Man kann diese Pilze, die man sich dort vielleicht das Wissen darüber angeeignet hat, auch wirklich sicher bestimmen. Und so lernt man dann im Laufe der Zeit ein bisschen mehr Pilze kennen und auch alles, was ringsrum zu den Pilzen mitgehört. Das dauert dann ein bisschen länger als in diesen Pilzkursen. Ja, aber das kommt eben darauf an, was man auch für Geld und Zeit investieren müssen. Denn diese Pilzkurse sind natürlich auch damit verbunden, dass man einen nicht unerheblichen Obolus entrichten muss.
Also ihr habt eher so einen praktischeren Ansatz, dass man sozusagen gemeinsam in den Wald geht, ja, und über Austausch sehr viel erlernen kann.
Ja, genau.
Und an anderer Stelle ist das eher so eine theoretische Geschichte, dass man so einen Kurs belegt.
Ja, nicht nur Theorie, die machen natürlich auch dann im Feld Exkursionen und so weiter. Aber die Exkursionen machen wir auch. Und irgendwann merkt man, ja, der Mensch hat genügend Kenntnisse, um jetzt als Pilzberater auch tätig zu sein. Und dann kann er sich entscheiden, auch bei uns die Prüfung abzulegen.
Okay. Ja, also falls sich da irgendjemand von euch da draußen angesprochen fühlt, dann schreibt uns natürlich gerne. Ich würde das weiterleiten an deinen Verein. Du kannst ja mal ganz kurz sagen, wie heißt der Verein?
Brandenburgischer Landesverband der Pilzsachverständigen.
Richtig, werde ich auch nochmal verlinken. Ihr könnt natürlich auch direkt dahin schreiben, wie ihr möchtet. So oder so ist es, glaube ich, wichtig, dass da so ein bisschen Nachwuchs kommt, oder? Also momentan gibt es ja nicht so viele Leute, die das machen wollen.
Ja, im Prinzip so gut wie keine. Keine jüngeren Leute. Wir sind hoffnungslos überaltert und würden uns freuen, wenn wir da mal Nachwuchs hätten. Es gibt zwar viele Pilzsammler oder vielleicht immer mehr Pilzsammler, aber immer weniger Pilzberater.
Ja.
Ja, und das ist natürlich ein bisschen problematisch hinsichtlich der Pilzvergiftungen und so weiter. Wir wollen ja Pilzvergiftungen verhindern durch unsere Tätigkeit. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber wenn die Pilzberater so langsam aussterben, dann hat sich das irgendwann erledigt. Und dann muss jeder selber sehen, wie er mit den Pilzen klarkommen.
Naja, nicht nur, dass Pilzvergiftungen verhindert werden, sondern das ganze Wissen muss ja irgendwie auch weitergegeben werden.
Ja klar, also es geht ja uns nicht darum, nur Pilzkörbe zu sortieren.
Ja.
Na, also das mache ich gar nicht so gerne. Wenn jemand einen Pilz nicht kennt, dann soll er 2-3 Exemplare davon mitbringen, aber nicht gleich einen ganzen Handwagen voll davon. Das ist gar nicht gut, wenn man einen Pilz nicht kennt, denn die Pilze, sage ich immer wieder, haben eine wichtige Funktion im Haushalt der Natur und man sollte sie nicht unnötig herausnehmen, wenn man nicht mal weiß, ob sie zu Speisezwecken taugen.
Ja, also wie gesagt, meldet euch. Und du hattest mir von auch erzählt, dass, oder beziehungsweise du hast ja auch öfter mal dich auf Marktplätze gestellt und Pilzberatungen angeboten. Da konnten also die Leute hinkommen mit ihren Pilzen, die sie gesammelt haben. Hast ja gerade angesprochen. Und du hast dann gesagt, was das ist, ob man das essen kann und so weiter. Das wird ja auch immer weniger, ne? Also im Zuge dessen, dass halt immer weniger Leute das halt machen wollen oder dafür auch keine Zeit haben.
Ja klar, also das, wir haben ja, oder ich mit einigen Mitstreitern regelmäßig seit DDR-Zeiten, also ich mache das seit auf dem Potsdamer Wochenmarkt seit etwa, oh, ich weiß gar nicht, 40, 45 Jahren inzwischen. Und ja, 45 Jahre etwa, fast 50 Jahre. Und wir können das einfach nicht mehr leisten, ja, weil wir keine Leute haben. Und die Pilzberatung, ich muss das nochmal ansprechen, auf dem Potsdamer Wochenmarkt war eigentlich, was ich so gehört habe, deutschlandweit einmalig. Ja, dass auf dem Wochenmarkt einer Stadt regelmäßig Pilzberatungen in der Herbstzeit gemacht wurden mit einer kleinen Ausstellung.
Also für viele, die es nicht wissen, ihr habt euch da 2-3 Mal in der Woche auf den Markt gestellt, hattet so einen kleinen Stand, hattet, wenn ihr selber die Tage vorher in den Pilzen wart, ein paar Pilzexemplare dort präsentiert, dass die Leute sich das auch mal angucken können. Und gleichzeitig konnten die Leute da hinkommen mit ihren eigenen Pilzen und ihr habt dann abwechselnd, gerade wie jemand Zeit hatte, den Leuten erzählt, was sie da gefunden haben und ob man das Ganze auch essen kann.
Ja, klar. Wir hatten also immer eine Ausstellung von 60 bis 100 Arten dabei.
Ja.
Und das war natürlich für die Leute furchtbar interessant und der Stand war immer dicht umzingelt. Und wir haben also unendlich viele Fragen beantwortet, auch zur Zubereitung und zu Verwechslungsmöglichkeiten, Erkennungsmerkmalen und. Und wir haben uns auch dann verstanden als Fürsprecher für die Natur, sozusagen auch in Naturschutzfragen ein bisschen Wissen vermittelt und überhaupt Wissen insgesamt allgemein über die Pilze. Mhm.
Ja, das hat ja wahrscheinlich auch sehr viel Spaß gemacht, oder?
Ja, klar. Also die Interaktion mit den Marktbesuchern war natürlich oft toll und wir haben auch da oft lange Gespräche geführt und die Leute fanden das super. Und ich habe immer wieder erlebt, dass auch Reisegruppen aus anderen Bundesländern oder eben auch aus dem Ausland, Holländer, Franzosen, und die haben alle gestaunt, was wir hier machen, ne? Dass es sowas überhaupt gibt.
Ja.
Aber leider ist nichts ewig. Und wenn wir da nicht schnellstens noch Nachwuchs bekommen, dann wird das sicherlich nicht mehr möglich sein.
Also ihr habt es gehört, wenn ihr das verhindern wollt, dass das ausstirbt, dann liegt das auch so ein bisschen natürlich auch an euch, wenn ihr selber Pilzinteressierte seid und ihr euch das vorstellen könnt als Pilzsachverständiger oder als Pilzsachverständige. Naja, zu arbeiten kann man ja nicht sagen, das ist ja alles Freiwilligenarbeit, ne? Dann meldet euch gerne bei uns. Ja, Wolfgang, dann danke ich dir auf jeden Fall wieder mal, dass wir gemeinsam durch den Wald laufen durften, dass ich dabei sein durfte und du mir ein paar Sachen gezeigt hast. Und so oder so bin ich bei dem Wetter natürlich sowieso immer gerne draußen. Und wenn man dann natürlich noch ein bisschen hier was über Pilze erfahren darf, ist es natürlich umso besser. Ich danke dir dafür.
Ja, okay, hat Spaß gemacht.
Das freut mich.
Und ich wünsche natürlich allen Pilzsammlern eine vergiftungsfreie Saison.
Das wünsche ich natürlich auch. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns gerne eure Fragen zu. Ja? Wir werden dann in den kommenden Folgen darauf eingehen. Und schreibt uns einfach eine Mail an info@pilzpodcast.de. E-Mail-Adresse schreibe ich natürlich auch unten nochmal in die Folgenbeschreibung mit rein. Folgt uns auf Instagram und abonniert diesen Podcast. Kommentiert, liked und so weiter und so fort. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und damit würde ich sagen, viel Spaß im Wald. Seid vorsichtig. Wie der Wolfgang schon gesagt hat, fangt euch keine Pilzvergiftung ein. Und wir hören uns bald. Macht's gut.
Okay, und tschüss.
Tschüss.